Mit der Geschichte leben heißt zweimal leben, sagt der promovierte Wirtschaftshistoriker Ottfried Dascher. Schon seine Examensarbeit in Politik über den ersten bekannten antisemitischen Reichstagsabgeordneten Otto Böckel fand Anfang der 1960er Jahre im Ausland viel Beachtung. Ab 1970 leitete Dascher das Westfälische Wirtschaftsarchiv in Dortmund, wurde 1980 zum Honorarprofessor an der Ruhr-Universität in Bochum berufen und wechselte 1992 als Direktor an das Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf. Mit seiner Biografie über den von den Nazis verfolgten jüdischen Kunsthändler Alfred Flechtheim leistete Ottfried Dascher einen herausragenden Beitrag zur Wiedergutmachung.
Auf so manches in der Welt lernt der Mensch verzichten. Was vom Leben übrig bleibt, sind Bilder und Geschichten. Ich heiße Ottfried Dascher, Ottfried mit Doppel-T, weil meine Schwester Gisela und mein Bruder Gerhard hieß und mein Vater mich Gottfried taufen wollte. Und da er große Probleme mit den Nationalsozialisten hatte, hat meine Mutter gesagt, lass das G weg, dann heißt er Ottfried. Das klingt dann ganz germanisch, nicht wahr? Dann haben die beiden gelacht und haben das auch so gemacht. Ich bin 1936 geboren in Oberhessen in einem kleinen Dorf, in das mein Vater als Lehrer strafversetzt worden war, weil er als ein tiefgläubiger Protestant ein Gegner des Nationalsozialismus war. Was mich als Kind schon sehr bewegt hat, auch mich vielleicht in gewisser Weise frühreif gemacht hat, waren zwei Erfahrungen. Erstens wurden etwa 2 Kilometer von uns entfernt rund 100 Frauen bei Kriegsende umgebracht, die als Zwangsarbeiterinnen bei Buderus tätig waren. Das Thema dominierte die Bevölkerung. Wie auch der Krieg, das Kriegsende ja kein Haus aussparte. Ich erinnere mich, dass wir einen Besuch bei Nachbarn machten, als den Eltern die Todesnachricht des Sohnes überbracht wurde. Der Vater ging zur Wand, nahm das Hitlerbild, das ja damals in jedem Haushalt hing, ab und schmiss es auf den Boden und es zersprang in 1000 Scherben. Ich wurde zu Hause von meiner Mutter vergattert, niemandem was davon zu erzählen. Aber das war der Krieg, er war gegenwärtig. Und es gab kaum eine Woche, wo nicht eine Todesmeldung kam. In diesem Dorf von 600 Einwohnern sind 69 junge Männer gefallen. Ganze Höfe starben da aus. Ich sehe auch heute noch Situationen, bei denen von dem Nachbarort Vertreter der Partei kamen, um die Todesnachrichten zu überbringen. Die alten Bauern, die nahmen die Mütze ab und das Dorf wurde totenstill. Selbst die Hunde und die Hähne machten sich nicht mehr bemerkbar. Und in jedem Haus bewegte sich eine Gardine, wo eine kleine Großmutter saß und zitterte, ob ein Vertreter der Partei bei ihnen stehen blieb. Und irgendwann hörte man dann im Dorf einen Schrei. Dann war die Botschaft angekommen. Das sind Eindrücke, die sich mir tief eingebrannt haben. Und wenn man mich fragt, wieso habe ich mich für Geschichte interessiert, sehe ich heute auch noch das Bild, wo ein Russe, der als Zwangsarbeiter tätig war, gefangen und im Spritzenhaus eingesperrt wurde und in der Nacht an den dort eingelagerten Rüben aus Hunger aß. Und als ich das herumsprach, da kamen alte Frauen, auch jüngere Frauen, und brachten in schwarzen Pfännchen Ei mit Speck, in der stillen Hoffnung, dass sich auch ihrem Mann, ihrem Sohn in Russland eine Frau erbarmt. Und als die Partei den Zwangsarbeiter abholen wollte, schloss sich ein stummer Kreis alter Frauen und Männer um diesen Stall, wo er da war, und ließen die Vertreter der Partei nicht durch, weil sie fürchten mussten, dass der Russe umgebracht wird. Und am Abend kam dann die Wehrmacht und holte ihn ab. Damit hatte er wenigstens eine Chance zu überleben. Und ich besuchte das Gymnasium in Nidda, 7 Kilometer von diesem kleinen Ort entfernt, machte dort 1957 mein Abitur, studierte Geschichte, Germanistik und politische Wissenschaften. Ich habe in Marburg und in Berlin studiert und dort auch gerade bei Hochschullehrern, die damals auch in der öffentlichen Diskussion sehr präsent waren und die auch eine Form von Geschichte vermittelten, die eben auch die dunklen Stellen der deutschen Geschichten nicht aussparten. Ich habe dann in Marburg 1962 mein Staatsexamen gemacht und die Staatsarbeit in Politik, die schrieb ich über den Antisemitismus. Ich hatte bei einem Besuch im Staatsarchiv eher zufällig den Nachlass des ersten antisemitischen Reichstagsabgeordneten Otto Böckel gefunden. Der war Bibliothekar in Marburg, kam 1887 in den Reichstag und war eigentlich damals einer jener Vertreter, die diesen Antisemitismus auf eine sehr lautstarke, pöbelhafte Weise auch hier in die Öffentlichkeit trugen. Mein Interesse an der Geschichte der Juden und dem Antisemitismus war zweifellos durch diese Begegnung mit diesem bis dahin noch unbekannten Nachlass hier geweckt. Das war 1960. Das Interesse an meiner Arbeit war eher moderat und der Assistent mir sagte, also Herr Dascher, wenn Sie Karriere machen wollen, müssen Sie über Arbeitergeschichte schreiben. Für Antisemitismus interessiert sich niemand. Meine Arbeit, die ja nur eine Staatsarbeit war, ist dann vielfach angefordert worden, auch von Yad Vashem und anderen. Und ich hatte da offenbar in jungen Jahren ein Thema aufgegriffen, das virulent wurde. Ich machte 1962 Examen und übernahm hier eine Assistentenstelle am neu gegründeten Institut für Wirtschaftsgeschichte in Marburg. Hatte diese Stelle 3 Jahre, habe in dieser Zeit promoviert und gleichzeitig noch 6 Semester Nationalökonomie studiert, weil ich einfach auch hier in der Volkswirtschaft mehr wissen wollte als Wirtschaftshistoriker. Und ging dann nach Dortmund. Hier waren eben durch die Zechenstilllegungen und die Entwicklungen in der Eisen- und Stahlindustrie traditionelle Archive gefährdet, mussten über Nacht gerettet werden, zum Beispiel die Harcourt-Archive in Hagen. Weil dieser Strukturwandel in allen altindustriellen Ländern, in England, in Frankreich, in Belgien, in den USA, überall das große Thema war. Mit der Übernahme wertvoller Archive, darunter auch von Bergbauarchiven, konnten wir auch die Existenz von sogenannten schwarzen Listen nachweisen. Das waren Listen der Belegschaften, in denen diejenigen, die gestreikt hatten, besonders gekennzeichnet waren. So etwas gab es in öffentlichen Archiven überhaupt nicht. 1992 ging ich dann nach Düsseldorf. Düsseldorf war eben als Hauptstaatsarchiv nach dem Bundesarchiv das größte deutsche Archiv mit über 130 Mitarbeitern und mit einer Geschichte, die eben vom frühen Mittelalter bis zur Gegenwart reichte. Ich hatte eigentlich die Absicht, eine Geschichte des Ruhrgebietes zu schreiben und hatte dazu auch schon zu 2/3 das Material zusammen. Ich habe mich aber auch in Dortmund schon mit Überlieferungen zum sogenannten Dritten Reich beschäftigen müssen. Und mit meinem Wechsel nach Düsseldorf bekam ich ganz andere Möglichkeiten, mich jetzt mit der Geschichte dieser jüdischen Familien zu beschäftigen. Düsseldorf besaß eine dichte Überlieferung zur Gestapo, wo über 70.000 Personalakten vorlagen, wo alle Scheußlichkeiten des Dritten Reiches dokumentiert waren. Es waren nicht nur die Akten, die mich ja schon beruflich eben hier beschäftigten, sondern es waren die Begegnungen mit den jüdischen Persönlichkeiten, die nach Jahren der Emigration wieder nach Deutschland zurückkamen, auf der Suche nach einem Stück ihrer Identität. Und dann wurde mir immer klarer, dass in den jüdischen Familien, wenn sie wirtschaftlich erfolgreich waren, es gar 2 Entscheidungen gab, mit denen man seinen Dank abstattete für dieses Glück oder diesen Erfolg. Das war einmal die Entscheidung, Stiftungen karitativ sozialer Art zu errichten. Viele große Stiftungen, Waisenhäuser, Krankenhäuser verdanken ihre Entstehung jüdischen Familien. Und das war zweitens die Bereitschaft, eben hier auch in großem Umfang für Kunst und Museen zu stiften und zu spenden. Die Nofretete in Berlin, die verdankt ja ihren Erwerb eben dem Einsatz, den Mitteln von Simon. Simon war ein bekannter Unternehmer in Berlin der 20er Jahre. Man muss sich vorstellen, dass eben jetzt hier Leute kommen aus Los Angeles, New York, Jerusalem, auf der Suche nach ihrer Geschichte, ihrer Familie, ihrem Besitz, ihrem Haus. Sie besuchen die Straße, in der sie gewohnt haben. Und ich habe Gespräche führen können mit diesen Menschen und dabei feststellen können, dass das ein ganz bestimmter Typus war, der sich nach Jahrzehnten wieder nach Deutschland zurückwagte, der mit einer gewissen Zurückhaltung auftrat, ein glänzendes Deutsch sprach, auf der Suche nach einem Stück der eigenen Identität. Also das war schon für mich tief beeindruckend und den tiefsten Eindruck hat auf mich Erik Kaufmann hinterlassen, der ein Neffe von Alfred Flechtheim war, einer der bedeutendsten deutschen Kunsthändler des 20. Jahrhunderts. Und Erik Kaufmann, 1913 in London geboren, wo sein Vater, ein Getreidehändler, die Familienfirma führte und der dann mit der Familie im Ersten Weltkrieg interniert wurde, 1919 zurückkam, sich aber dann sehr schnell eingewöhnt hat und der davon ausgehen könnte, hier in Deutschland eine normale Karriere zu bestreiten, wie sie in seiner Familie, die Getreidehändler seit mehreren Generationen waren, üblich war. Als er dann Abitur machte, 1931, war der weitere Weg vorgezeichnet. 1933 bekam er, der nie einen Hehl machte aus seinem Abscheu gegenüber den Nazis, den Wink, ganz schnell zu emigrieren. Und das tat er auch mit einer Aktentasche, mehr hatte er nicht. Und er war der erste Düsseldorfer, der ausgebürgert wurde. Darauf war er übrigens auch noch im hohen Alter stolz. Er ging nach London, ist dort im Sojahandel reüssiert, hatte auch eigene Speicheranlagen in den Dockyards und behielt ein eher distanziertes Verhältnis zu Deutschland, das mehrere seiner Angehörigen umgebracht hatte. Erik Kaufmann, der Neffe von Alfred Flechtheim, war mein wichtigster Gesprächspartner und er hat mir hier dann auch sein Familienarchiv geöffnet. Er hat die fertigen Teile meines Manuskriptes über Alfred Flechtheim gelesen. Er war insofern mein wichtigster Mentor in dieser ganzen Arbeit. Und ich werde nie vergessen, wie er im 97. Lebensjahr, wenige Wochen vor seinem Tode, mir das Versprechen abnahm, mein Manuskript auch zu veröffentlichen. Es war das schwerste Versprechen, das ich in meinem Leben gegeben habe. Das hat mich auch veranlasst zu dieser Biografie über Alfred Flechtheim. Alfred Flechtheim war der Sohn eines vermögenden Getreidehändlers in Münster. Die Familie wohnte dann in Düsseldorf. Und er ist eben auch hier in diesem Düsseldorfer Milieu sehr früh mit Kunst und Kultur in Verbindung geraten und hatte dort auch einen Freundeskreis, der ihn daran noch animiert hat. Er hatte ein Internat in der Schweiz besucht. Er war in Paris gewesen bei der Getreidehandelsfirma Dreyfus. Er war in London gewesen. Er war in der Ukraine gewesen. Also war ein weit gereister, weit gebildeter Mann und lebte diesen Widerspruch zwischen Kaufmann und Kunstsammler aus. 1913 eröffnet er seine Galerie und ein Jahr später kommt schon der Krieg und er meldet sich freiwillig. gehört zu den wenigen Juden, die im Ersten Weltkrieg zum Offizier befördert werden. Er hat also zwischen 1913 und 1933 über 170 Ausstellungen gezeigt. Aber seine große Zeit ist eben dann nicht Düsseldorf, seine große Zeit ist Berlin und wird dort binnen kürzester Zeit zu einem Man About Town, also zu einem stadtbekannten Mann, der nicht nur als Kunsthändler auftritt, der hier als großer Mäzen im Sport erscheint. Er hat keinen großen Boxkampf hier in Dortmund in der Westfalenhalle versäumt. Der große Förderer von Max Schmeling wollte eigentlich nie Geld verdienen. Er wollte mit seiner Galerie glänzen, er wollte auch von den Künstlern geliebt werden. Die Wohnung ist eigentlich ein Museum. Nicht alle Picassos, die da stehen, gehören ihm. Aber dass er allein über ein halbes Dutzend von ihm hat, ist schon unglaublich. Darunter auch ein Bild wie das der Frau mit Birnen von 1911, das also bei ihm zu Hause hing und das vom Museum of Modern Art heute gar nicht mehr ausgeliehen wird, weil dieses Picasso-Bild eines der ganz maßgeblichen ersten frühen Bilder zum beginnenden Kubismus ist. Flechtheim geht ins Exil im September 1933 nach London, weil das Geschäft in Deutschland ja zu Ende ist. Seine Frau bleibt hier, um eben hier das Vermögen zu sichern, das man ja noch hat und das man jetzt auch nicht in das Ausland überführen kann. Flechtheim stirbt am 9. März 1937 in London an einer Blutvergiftung in einem Nursing Home und wird zwei Tage später beigesetzt im Kolumbarium von Golders Green, wohl dem berühmtesten Friedhof in London. Seine Frau Betty kommt nach London, hat am Begräbnis teilgenommen. Ich vermute sogar, dass sie Einfluss genommen hat auf die Auswahl und die Beschriftung der Urne, die ungewöhnlich geschmackvoll und vornehm hier ausgeführt ist und heute ja steht, unweit der Stelen von Sigmund Freud und der Anna Pavlova. Betty kehrt zurück nach Berlin, wieder alle Vernunft, könnte man sagen, weil sie sich ihrer Schwester und deren Tochter verpflichtet fühlt und hat dann 1938 einen Antrag auf Auswanderung in die USA gestellt, aber der kommt überhaupt nicht mehr zum Zuge, denn es gab ganz lange Wartelisten. Und mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges sind eben auch diese sogenannten Auswanderungen nicht mehr möglich. Als sie dann im November 1941 die Mitteilung zur Deportation in den Osten bekommt, begeht sie Selbstmord und verstirbt am 15. November 1941 im jüdischen Krankenhaus in Berlin. Die Wohnung wird tags darauf versiegelt, anschließend inventarisiert und die Kunstgegenstände, die sich nachweisbar dort befunden haben, werden eben auch abtransportiert und das Inventar hat sich nicht mehr gefunden. Und das Erstaunliche ist ja, dass wir viele, viele Inventare besitzen von aufgelösten Wohnungen, aber ausgerechnet das von Betty Flechtheim fehlt. Ist das Zufall? Ist das Absicht? Darüber kann man spekulieren. Aber ich will auch heute noch nicht ausschließen, dass da noch eines Tages vielleicht sogar dieses Inventar sich finden lässt, weil es verstellt wurde, absichtlich oder versehentlich. Es gab natürlich einen Erben, Heinz Hulisch, der Sohn von Betty Schwester, der eben 33 noch nach London emigrieren kann und der nach dem Kriege zurückkommt und die Ansprüche geltend macht. Und das sind quälende Prozesse, wenn man sich daran erinnert, dass eben hier diese Erben im Grunde ein zweites Mal enteignet werden, wenn eben dann für die Bilder, die Betty noch zu Hause aufbewahrt hatte, hier eine Entschädigung von 8.000 Mark ausgesprochen wird. Diese Ansprüche kommen im Grunde eine Generation zu spät. Die meisten Zeitzeugen sind gestorben. Und die Sensibilität, die wir heute bei diesem Thema haben, die ist über Jahrzehnte hinweg nicht da gewesen, weder bei der Justiz noch in der Öffentlichkeit, auch nicht in den Museen. Und wer will es den Erben verdenken, wenn sie heute auf der Suche nach einem Stück Gerechtigkeit diese alten Forderungen neu ausgraben? Man muss sich klar machen, dass diese jüdischen Familien nach 1945 in Deutschland so ein Stück weit in Vergessenheit geraten und es Jahre bedurft hat, bis man sich ihrer wieder erinnert. Ich würde für mich in Anspruch nehmen, dass ich durch die Biografie über Alfred Flechtheim einen Beitrag geleistet habe zur Zeitgeschichte, insbesondere eben dann auch zum Schicksal jüdischer Familien, indem ich eben hier diesen Spuren nachgegangen bin, die kleinsten Zettel gesammelt habe, rund um den Globus gefahren bin, nach Spuren zu Familien und Personen und damit auch ein Stück Wiedergutmachung geleistet habe für diese Familien, die eben für unser Land, für unser Vaterland hier wirtschaftlich, politisch, gesellschaftlich außerordentlich viel geleistet haben. Die Restitutionsforschung hat hier ganz neues Material bekommen und ich bin dankbar, dass ich hier in der meiner wissenschaftlichen Arbeit etwas bewegen konnte. Und insofern würde ich auch das Zitat des römischen Schriftstellers Martial gelten lassen, der gesagt hat, mit der Geschichte leben heißt zweimal leben.
Heute zu Gast in den erlebten Geschichten war der Wirtschaftshistoriker Ottfried Dascher. Unsere Autorin Almut Horstmann hat ihn besucht. Nächste Woche lernen Sie hier den Finanzrichter AD Michael Balke kennen. Erlebte Geschichten, Dienstag, ab 20.04 Uhr auf WDR 5.
WDR 5.